SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Dokumentar- und Naturfilmer für Filme steht wie Das geheime Leben der Bäume, Wildereien, Magie der Moore oder Die Wiese. Guten Morgen und herzlich willkommen, Jan Haft.
Hallo Herr Heim, ich grüße Sie.
Habe ich die wichtigsten Filme aufgezählt?
Ich weiß nicht, was die wichtigsten Filme sind. Es gibt Filme, die liegen einem besonders am Herzen. Und das sind nicht unbedingt die, die die meisten Zuschauer hatten.
Zum Beispiel?
Auch wir haben einen Film gemacht über das Kornfeld Dschungel für einen Sommer, wo wir geguckt haben, was lebt in der Agrarlandschaft, was kann da leben, was gibt es vereinzelt noch in extensiven Feldern. Das war jetzt nicht der größte Film, den wir machten, der war auch nicht im Kino, aber der ist bei Kindern gut angekommen.
Okay.
Und da waren selbst so kleine Tierchen wie eine Springspinne, die Jagd macht auf eine Kratzdistelbohrfliege, also die ganz kleinen Miniaturen, wo man sagt, also will doch keiner sehen, da sind tatsächlich auch die Kinder drauf abgefahren. Das waren ganz schöne Erfahrungen.
Tut man sich mit solchen Filmen, wo es ja eher um die kleinen Dinge geht, erstmal schwerer, weil unsere Erwartungen an Natur- und Tierfilme sind halt die Elefanten und die Löwen und die Tiger?
Der Tierfilmer ist ein listiges Wesen und in dem Fall machen wir es so, dass wir eine Mischung immer bringen. Also ich würde nie einen Film machen, der ausschließlich aus kleinsten und kleinen Tieren zusammengesetzt ist und deren Naturgeschichte ist, denn man streut ja immer auch die Tiere mit Fell und Federn ein. Die haben natürlich die gleiche Lebensberechtigung von unten betrachtet wie die kleine Daseinsberechtigung im Film und in der Natur. Und die sorgen dafür, dass jene, die kein tieferes Interesse haben, sich vielleicht mit Reh und Wachtel und anderen Tieren in der Feldflur, dann, dass sie damit zufrieden sind und es dann schlucken, dass zwischendrin komisches Gewürm und seltsame Käfer daherkommen.
Welchen Film haben Sie zuletzt gemacht?
Also wir haben Heimat Natur ist der aktuelle Film, der kommt jetzt dann eben am 10. Juni, so die Pandemie ist erlaubt, in die Kinos. Und davor haben wir einen Film gemacht über wildes Island, also über Island, sprich da waren wir auch mal im Ausland, aber unser Hauptschaffensgebiet ist eigentlich die heimische Natur.
Heimat Natur, was sind da die wesentlichen Punkte?
Na, es ist eine Reise, eine analytische Reise, wenn man so möchte, oder so eine Bestandsaufnahme von den höchsten Alpengipfeln bis zu und in Ost- und Nordsee, da haben wir also auch getaucht, waren also in den Großlebensräumen der Heimat, wenn man so möchte, unterwegs und wollten gucken, wie geht's der heimischen Natur, denn man hört doch so viel Unterschiedliches. Da erzählen manchmal Menschen, Mensch, der Wolf ist wieder da, der Biber, der Storch, der Fischotter, alles wird häufiger, unsere Natur geht's doch prächtig, und die anderen sagen, Mensch, Insekten sterben, Klimawandel, der Wald stirbt wieder, wir stehen kurz vorm Kollaps. Und das sind zwei sehr widersprüchliche Meinungen und wir wollten gucken, so einfach ist die Welt nämlich nicht, auch nicht im Naturschutz oder in der Natur. Wir wollten einfach mit der Kamera gucken, wie geht's unseren Lebensräumen, wie geht's unserer Natur und was läuft gut und was läuft schlecht. Ja. Sprich, bisschen differenzieren und auch sozusagen den Leuten an die Hand geben, selbst ein bisschen zu entscheiden.
Die wichtigste Erkenntnis aus all dem, was Sie gerade aufgezählt haben?
Also die wichtigste Erkenntnis lässt sich vielleicht nicht mit einem, aber mit zwei Sätzen sagen. Es geht keinesfalls alles vor die Hunde, aber es ist höchste Zeit, dass wir unser Handeln als Gesellschaft ein bisschen modifizieren und überdenken.
Als Gesellschaft, als Politiker oder als Bürger oder alles zusammen?
Die Gesellschaft ist ja alles, aber ganz die wichtigste Rolle kommt natürlich den Politikern zu und mir schwillt der Kamm, wenn ich das so sagen darf. Wenn man von der Politik hört, der Bürger hat es ja in der Hand, an der Supermarktkasse kann er entscheiden, kauft er einen Schnitzel vom freilaufenden Glücksschwein oder vom KZ-Schwein aus der Massentierhaltung. Das finde ich nicht fair, denn den Leuten aufzubürden, die wenig verdienen, alleinerziehend sind oder einfach kein Naturinteresse haben, denen aufzubürden, das System zu verändern, ist nicht richtig. Die Politik muss hier wie im Verkehr auch und bei Arbeitszeiten und bei anderen Dingen mehr eine Regel schaffen, die für alle gilt, dann hat auch keiner mehr ein Problem damit.
Der Natur- und Tierfilmer Jan Haft, unser Gast heute Vormittag in SWR1. Leute, also der Mann, der nicht nur viele Filme gemacht hat, sondern auch sehr viele Preise und Auszeichnungen bekommen hat. Gibt es einen, der Ihnen ganz besonders wichtig ist?
Och, also wenn man älter, man merkt ja daran, dass man älter wird, wenn man schon die ersten Preise fürs Lebenswerk bekommt. Da gab es einen schönen von der Heinz-Sielmann-Stiftung. Und Biodiversitätspreis, natürlich der, es gibt so einen sogenannten Tierfilm-Oscar, den kennt natürlich von den Radiozuhörern keiner. Auf der Wildscreen in Bristol, da wo die BBC sitzt, den haben wir mal bekommen, sind vorbeigezogen an den Kollegen von der BBC, dann noch für die beste Kamera. So Sachen, das sind schon so gewisse Sternstunden. Ich möchte aber gleich eins noch dazu sagen, es heißt immer, ich und der Naturfilmer und Jan Haft und hat den Preis bekommen. Wir sind ein Team bei uns, wir sind zu zehn, die an den Film arbeiten. Und ich kann ganz vieles nicht. Und dafür habe ich eben Leute bei uns im Team, vor allem meine Frau, aber eben auch andere Mitarbeiter, die diese Dinge dann können. Und eigentlich muss man tatsächlich sagen, wir haben die Preise bekommen. Ich denke mir die Filme zum Teil aus, ich schreibe die Texte, drehe und schneide auch ein bisschen. Also ich mache überall mit deswegen und stehe halt da vorne mit dran. Als Regisseur quasi, aber ich muss es betonen, wir haben diese Preise bekommen.
Wenn Sie dieses Team betonen, das ja zu Teilen dann auch ein Familienunternehmen ist, wie schwer ist es in diesen aktuellen Zeiten zu überleben?
Also wir haben es gar nicht so schwer. Wir müssen manchmal, ist es ein bisschen ungelenk, wenn wir dann zu dritt auf Dreh fahren und mit zwei Autos fahren müssen, weil wir nun mal aufs Auto angewiesen sind und nur zu zweit im Auto sitzen dürfen, aus bekannten Gründen. Das sind ein bisschen lästige Nebenerscheinungen, aber wir sind ja wirklich Glückspilze, weil erstmal leben wir draußen auf dem Land in der Natur und dann dürfen wir beruflich sozusagen reisen, wir dürfen beruflich eine Pension beziehen. Die Pension, die Vermieter sind ganz dankbar, dass dann überhaupt wer kommt, ja, und sind auffällig glücklich und freundlich und wir treiben uns eben beruflich in der Natur draußen rum. Und können auch im Nationalpark, wo eigentlich der für Besucher gesperrt ist, werden wir mit dem Boot über den Königssee gefahren und sind dann auf einmal Mutterseelen alleine, können Tonaufzeichnungen machen, wo vorher immer Getümmel von Leuten zu hören war. Also für uns sind diese Zeiten nicht so schlecht wie für andere.
Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass für die Tiere, für die Natur, Königssee, Berchtesgadener Land beispielsweise, Corona gar nicht so übel ist?
Ja, gar nicht so übel, aber auch nicht so ein Riesenvorteil, denn der Tourist tut den Tieren ja nichts. Und es ist auch bemerkenswert, wie man feststellen kann, da wo viele Menschen sind, gewöhnen sich die Tiere rasch dran, dass die Menschen ihnen nichts tun. Natürlich sieht man jetzt eher Hirsche auf Wanderwegen herumstehen, die sonst tagsüber da nicht sind, weil eben Getümmel ist. Aber dem gehen sie einfach aus dem Weg, ohne da jetzt irgendwie bedrängt zu sein. Also die Natur gewöhnt sich schnell an den Menschen. So kommt es auch, dass der Flughafen München, gegen den ich als Zivildienstleistender protestiert habe, wegen der letzten zwei Brachvogelpaare, die dort brüten, die offensichtlich verschwinden würden. Da haben wir also mit unserer umgebauten Würstchenbude vom Landesbund für Vogelschutz, dem Infomobil, protestiert. Aha. Und heute ist das Flughafengelände des Münchner Flughafens das beste Wiesenbrüter- und Brachvogelbrutgebiet in ganz Bayern und gehört zu den besten ganz Deutschlands, mit über 100 Brutpaaren.
Wobei die Ökologie auf der politischen Agenda in Bayern offenkundig ganz oben steht, weil es da einen Ministerpräsidenten gibt, der sein, wie soll man es formulieren, spätes
Thema entdeckt
Herz
hat.
Für die Natur und für die Tiere entdeckt hat.
Ja, natürlich. Aber trotzdem werden ja Großbaustellen oder werden ja Großprojekte wie so ein Flughafen in Angriff genommen. Und da kann man auch mal sehen, wie man sich selber sein Denken revidieren muss mitunter. Denn wie gesagt, ich habe mir nicht vorstellen können, dass auf der Fläche eines Flughafens ein Naturparadies entsteht. Und heute ist es das beste Gebiet für Brachvogel, für Grauammer, für Feldlerche, für Kiebitz und Wachtelkönig und für andere Tiere mehr. Also wenn man so will, ist der Flughafen nur deswegen, weil es ein echt großes Gelände ist mit Wiesen, die nur ein- oder zweimal im Jahr gemäht werden und nie gedüngt werden. Und schon ist es ein echtes, blühendes Paradies, so pervers sich das anhört. Und wir haben dort gefilmt, wenn man sieht, wie die großen Vögel, nämlich die Flugzeuge, einschweben mit Wirbelschleppen, die hinter dem Flugzeug herkommen. Wenn man da steht und filmt, dann rauscht der Riesenflieger rein und dann dauert es ein paar Sekunden, dann kommen Wirbelschleppen, also Luftverwirbelungen, die einem, in meinem Fall ist es nicht mehr ganz so dramatisch, die Haare durcheinander bringen. Aha. Und da steht der kleine Brachvogel am Rande der Startbahn und ihn schüttelt es durch und er wartet kurz, der Flieger saust weiter und er schüttelt sich, pfeift seine Jungen her und man geht auf Nahrungssuche.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jan Haft, der inzwischen auf wie viele Dokumentarfilme plus minus kommt?
Oh, also Fernsehfilme, so Dreiviertelstunde sind es, glaube ich, so 60 bis 70.
Hauptsächlich für die Öffentlich-Rechtlichen gedreht?
Ja, fast alles, ja.
Und abgeliefert?
Mhm. Wir arbeiten noch für Nationalparks, machen Umweltbildungsfilme, arbeiten noch an Kampagnen mit, wo wir dann teilweise sogar unentgeltlich arbeiten. Aber unser Brotgeber und unser Hauptauftraggeber ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die ARD. Ja.
Kinofilme?
Drei eigene und dann ein, zwei bis jetzt mitgemacht.
Also die und dann dieser eine, der mutmaßlich im Juni in die Kinos kommt, immer unter dem Vorbehalt Corona.
Mhm, richtig, wie so vieles.
Sie haben angefangen, ich glaube mit 12 Jahren, mit einem Super-8-Film, in dem Sie Ihre eigenen Eidechsen abgefilmt haben. Stimmt das so?
Naja, aber es ist angefangen, da habe ich also Sielmann gespielt, ja, also mein großes Idol. Heinz Sielmann. Heute darf ich in der Sielmann-Stiftung im Stiftungsrat die Geschicke dieser Stiftung mitbestimmen. Aha. Und wir haben ja viele 1000 Hektar Fläche und ein durchaus beachtliches Stiftungsvermögen. Das macht also viel Spaß, da mitzugestalten in der Truppe mit anderen. Aber damals war Sielmann für mich der große Held, weil er anders als Chimmick nicht so akademisch war und nicht immer in Afrika war oder im Ausland, sondern er hat Filme gemacht, so Kobolde des Waldes, Tiere am Ödland. Das war mein Reich, da konnte ich meine Expeditionen machen und ich konnte nach der Sendung beseelt rausgehen mit Botanisiertrommel und Schlangenbeutel und Wanderstiefeln und eben auch mit der Super-8-Kamera vom Vater. Und habe da zum Teil fast scharfe Aufnahmen gemacht von Vögeln, die man kaum erkennt, weil sie so weit weg waren und habe die Kreuzottern, die in meinem, als ich 12 war, neben meinem Bett in einem Terrarium standen und dort lebende Jungen, wie es für Kreuzottern üblich ist, bekamen, da habe ich dann die Geburt gefilmt. Die Aufnahmen gibt's sogar noch.
Okay.
Und man kann die Tiere auch tatsächlich erkennen.
Und was ist aus den Kreuzottern und ihrem Nachwuchs geworden?
Die habe ich dann wieder freigelassen. Es war damals gerade noch nicht verboten, Kreuzottern oder so Tiere zu fangen. Die Kreuzottern, man hat ja früher bei uns Kopfgeld bekommen für jede tote Kreuzotter. Den abgeschlagenen Kopf hat man also ein bisschen Geld bekommen auf der Gemeinde. Und wenige Jahrzehnte später war das dann auf einmal das naturgeschützte Tier, das man nicht mehr berühren durfte. Beides finde ich nicht richtig übrigens. Schon gar nicht das Kopf abschlagen, aber auch Kinder davon fernzuhalten, dass sie Kaulquappen fangen, dass sie mal einen Schmetterling fangen, dass sie ein Gewölle suchen, auseinanderpopeln, um die Mäuseschädelchen rauszukramen, das bringt die Menschen weg von der Natur.
Sie haben Zivildienst gemacht, glaube ich, beim Bund für Vogelschutz.
Landesbund für Vogelschutz,
und dort richtig. Ihre Liebe zu den Vögeln entdeckt, oder gab es die früher schon?
Nein, das war die späteste Liebe, muss ich wirklich sagen. Als Kind habe ich alles geliebt, was ich anfassen konnte. Steine umdrehen, ein Reptil fangen, einen Käfer auf die Hand nehmen und die Nähe zum Tier haben. Das war schon bei den Säugetieren schwieriger, weil sie scheu waren, und die Vögel, die flatterten und flogen, die waren für mich zu weit weg, ganz einfach. Und deswegen habe ich meine Liebe zu den Vögeln oder mein Interesse für Vögel sehr spät entwickelt. Und folgegemäß habe ich mein erstes Fernglas bekommen, weil ich schon lange meinen Führerschein hatte.
Dann haben Sie studiert, Geologie und Paläontologie?
Ja, aber nur um die Wartesemester zu überbrücken, bis Biologie kam. Und während dieser Zeit auch schon eine erste Filmfirma gegründet und eine zweite, die jetzige Filmfirma gegründet. Und dann kam es relativ bald, dass wir Aufträge mit Folgeaufträgen bekamen.
Das war von Anfang an eine geplante Geschichte?
Nein.
Nicht?
Es hört sich immer alles so geplant an, so klug gewählter Lebensweg und dann Erfolg gehabt. Und wenn ich aber zurückschaue, mein Leben war voller Irrungen und Wirrungen und glücklicher Umstände. Aber was immer da war, war ein riesiges Naturinteresse und eine Emsigkeit, in diese Richtung sich zu bewegen. Okay. Und als dann ein Tierfilmer auf mich zukam, der Hilfe suchte, weil er eben keine Kreuzottern fand, dann habe ich dem geholfen mit 12. Und der hat gesehen, Mensch, der Knirps, der findet ja alle möglichen Tiere. Und dann hat er mich immer wieder mitgenommen. Erst im Inland und dann auch im Ausland. Und so kam ich zum Film.
Wenn Sie es gerade ansprechen, was war Ihr größter Irrtum?
Mein größter Irrtum? Dass ich
Sie
mal,
sprachen von Irrungen und Wirrungen.
Nein, mein größter Irrtum war, dass ich Museumswissenschaftler werden würde. Das wäre ich gern geworden. Kurator war mein Traum für Herpetologie an der Zoologischen Staatssammlung München, im Rosenstein-Museum, wo auch immer. Das hat sich halt so nicht erfüllt, aber ich will mich ja gar nicht beschweren. Ich bin da zufrieden, da wo ich heute bin, aber ich hätte mir das alles so nicht träumen lassen.
Eine SWR1-Hörerin schreibt, erstens, Sie sind ein wunderbarer Gesprächspartner. Zweitens, was Dankeschön. Ihren Film angeht über die Moore, der für Sie wichtigste Satz, der ihr in Erinnerung geblieben ist, war der, dass wenn wir unsere Moorgebiete um wenige Prozent erweitern, statt sie trocken zu legen, wir kein CO2-Problem mehr haben. Stimmt das so in dieser Verkürzung?
Sagen wir mal so, es ist natürlich verkürzt, aber richtig ist, dass die Moore gewaltige CO2-Speicher sind. Wir haben ja nur noch 0, irgendwas Prozent an aktiven, lebenden, wachsenden Mooren. Würden wir es schaffen, von den Mooren, die wir mal hatten, von den Alpenlagern, Hochmoorgürtel, Norddeutschland, große Moorgebiete, da wo die Gletscher waren und starben, dann standen ja die Moore. Wenn wir da ein paar Prozent von dem, was mal war, wieder hinkriegen würden, das wachsende Moore, könnten wir möglicherweise den gesamten CO2-Ausstoß, den wir so produzieren, wieder einfangen.
Ich muss gestehen, ich habe null Ahnung, was Moore angeht. Was ist das Faszinierende daran?
Es sind Welten, muss man echt sagen. Die sind nach der Eiszeit entstanden, wo die Gletscher starben und den Boden verdichtet haben. Da war Wasser, dann bildeten sich da, kamen Torfmoose, siedelten sich so Sumpfgewächse an. Und dann begann das Moor in die Höhe zu wachsen, durch ganz bestimmte Pflanzen, durch das Torfmoos vor allem. Ja. Irgendwann entkoppelten sie sich von dem Grundwasser, das kalkhaltig, mineralhaltig ist, und lebten nur noch vom Regenwasser. So entstanden die Regenmoore, Hochmoore genannt, weil sie wachsen. Jedes Jahr in Millimetern, Metern, 1000 Jahren, in 10.000 Jahren seit der letzten Eiszeit eben um 10 Meter Höhe. Dann liegen die urglasförmig in der Landschaft, wie so kleine Buckel, trotzdem klitschnass, kleine nasse Berge, wenn man so will, mit einer Pflanzenwelt, die so da schon war, kurz nach der Eiszeit. Das sind Fenster, die Vergangenheit, und dann ist außenrum so ein Waldgürtel üblicherweise, da kann man heute, da wo sie noch existieren, reingehen, macht die Tür auf und betritt eine ganz andere Welt.
Was sieht man da in dieser anderen Welt?
Na, fleischfressende Pflanzen und Blütenpflanzen, die es woanders nicht gibt. Moosteppiche und vielleicht besondere Tiere. Da gibt es ja ganz besondere Schnepfenvögel, die da balzen. Es kommen auch gewöhnliche Tiere ins Moor, weil es da so ruhig ist. In jedem Wald kann ich Leute treffen. Vom Pilzesammel bis zum Liebespärchen bis zum Förster. Aber in den Mooren treffe ich normalerweise gar niemand, weil es so nass ist und so unangenehm zu betreten und zu begehen. Deswegen bin ich da nicht nur in einer Anderswelt, sondern auch in einer Welt, wo ich ganz alleine bin.
Wenn man, wie Sie, einen Film über Moore dreht, was kann man da planen und was passiert einfach, was man vorher gar nicht kalkulieren kann?
Also das ist immer das Gleiche. Wir schreiben Drehbücher für unsere Filme. Das heißt aber nicht, dass wir möchten, dass bei Minute 17 das Reh von links nach rechts geht und nochmal in die Kamera guckt und blinzelt. Sondern da geht es darum, dass wir uns an anhand dieses Drehbuches überlegen, welche Arten, welche Tiere, welche Pflanzen, welche Pilze, nicht zu vergessen, kommen dort vor. Was würde ich gerne zeigen? In welcher Abwechslung, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dass man große Tiere, kleine Tiere ein bisschen mischt. Man lebt von Gebührengeldern, möchte ja jedem eine, als Dienstleistung einen abwechslungsreichen Film bieten. Aha. Und dann geht's los, da muss man Fachleute kontaktieren. Jäger und Förster und Naturschützer und Regierungsbehörden und kriegt dann die Genehmigungen. Und dann passiert natürlich das, was bei der Natur zwangsläufig der Fall ist. Vieles klappt überhaupt nicht. Aha. Und am Ende sieht kein Film so aus, wie es im Drehbuch stand. Aber es war eine gute Handlungsanleitung für die Dreharbeiten.
Wo passiert am meisten Frustration?
Am meisten Frustration vielleicht an den Tagen, wo man mit Aufwand, man hat im Moor übernachtet oder wie jetzt, ich war jetzt gerade im Bayerischen Wald und war an einem Auerhuhnbalzplatz und da sitzt man sehr lange im Tarnzelt und wenn man dann zum Teil im Tarnzelt übernachtet und am nächsten Morgen und es ist kalt und feucht und am nächsten Morgen, man muss ganz leise sein, die Kekstüte so öffnen, dass es nicht raschelt und am nächsten Morgen schaut man raus und dann kommt das Tier nicht. Aha. Ich hatte jetzt Glück, der Auerhahn war da, aber oft genug kommt ein Tier nicht. Dann ist es schon auch frustrierend.
Ja, also frustrierend war beispielsweise, weiß ich, weil ich es in der Vorbereitung gelesen habe, wenn man in Finnland auf die Wölfe wartet, eine Nacht, zwei Nächte und sie kommen
viele
nicht.
Viele mehr.
Oder noch mehr Nächte. Ja. SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit dem Naturfilmer Jan Haft, der eine frühe emotionale Bindung zu Stuttgart. Warum hat?
Ich durfte, nachdem ich mein Abitur bestanden hatte, mit Leuten von der Uni Hohenheim nach Suriname fahren, in Südamerika, auf eine Expedition, wenn man so will, mitten in den Regenwald. Da wurde ein Camp aufgebaut, da gab es hier einen, oder gibt vielleicht noch einen tropenökologischen Arbeitskreis. Da habe ich ein paar Vorlesungen teilgenommen und dann sind wir da hingefahren und waren wochenlang mitten im Regenwald und haben dort ja studentisch geforscht und da war ich also mittendrin und war vor allem umgeben von total begeisterten Biologen, zu denen ich teilweise heute noch Kontakt habe und es hat mir also einen unheimlichen Schub gegeben in meiner Begeisterung auch für die außerheimatliche Natur.
Und dieser Regenwald ist in welchem Maße bedroht in diesem Jahr 2021?
Also wie überall natürlich, aber ich glaube in Suriname hält sich noch einigermaßen in Grenzen tatsächlich, da ist wohl noch viel da. Es ging damals darum, ein großes Schutzgebiet auszuweisen und es ist natürlich alles Irrung und Wirrung unterworfen. Insgesamt geht es im Regenwald ja nicht so besonders, wenn man sich da das Wesen und vor allem Unwesen Herrn Bolsonaros in Brasilien anschaut. Aber ich glaube, um das runterzubrechen, es ist auch ein Grund, warum wir mit heimatlicher Natur uns beschäftigen. Hier sind die Dinge überschaubarer, hier kenne ich mich aus, hier kenne ich ein bisschen die Gesetze, hier kann ich an die Regierung herantreten, hier finde ich sogar ein bisschen Gehör. Deswegen bin ich hier unterwegs und nicht so sehr in Brasilien, das ist zu groß, die Nummer für mich sozusagen. Aber wie überall, glaube ich, dort, hüben wie drüben, regt sich was im Land. Die Leute spüren, dass eine Veränderung her muss, sei es in der Landwirtschaft, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Nutzung der Flächen, auch im tropischen Regenwald. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann da starke Veränderungen kommen. Denn Veränderungen müssen kommen. Denn das dauerhafte Plündern des Planeten, sei es im Kleinen hier oder im Großen in Brasilien, muss natürlich irgendwann aufhören.
Was in Deutschland ist am meisten bedroht? Die Bäume, die Wälder, weil der Klimawandel eben auch dazu führt, dass es viel zu wenig Regen gibt?
Also ich glaube, man kann es nicht runterbrechen, auf was am meisten bedroht. Es ist insgesamt setzt der Natur bei uns einiges zu. Die Übernutzung der Landschaft ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, dass so viel Fläche gespritzt wird, dass so viel Fläche bis zur Rand bearbeitet wird, das ist im Garten so, das ist aber auch natürlich in der Feldflur so, die ja über 50% des Landes ausmacht. Und ich meine, Forste sind auch nicht immer naturnahe Wälder. Die Tiere sind in den Ställen verschwunden, ganz wichtig. Bis vor 30, 40 Jahren gab es überall Weiden und da waren ein paar Kühe drauf und diese Weiden sind Lebensräume. Früher hatten wir große Wildtiere, die sind verschwunden. Dann kam der Mensch und brachte die Haustiere mit, die weideten in Wäldern, auf den Wiesen, auf den Weiden. Und unheimlich viele Tiere in der heimischen Natur sind angewiesen auf das Treiben, sage ich mal, der großen Tiere, auf den Kot, auf die Trittstellen im Boden, auf die Suhlen, auf die Tränken und auch vielleicht mal auf ein totes Tier. Es gibt ja ganz viele, Stichwort Aasökologie-Tiere, die von anderen toten Tieren leben, nicht nur Geier. Und das alles ist bei uns in den Ställen verschwunden und die Exkremente kommen massenhaft vergoren als Gülle verändert wieder raus und werden rausgespritzt, damit kann kaum einer was anfangen in der Natur. Also unser Treiben insgesamt ist zu industriell und wir müssen da das ein bisschen überdenken und ein bisschen mehr zur Nachhaltigkeit zurückkehren.
Kann man dieses Rad nochmal zurückdrehen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Das wäre, glaube ich, ganz einfach. Stichwort Fleisch, wenn ich dazu einen Satz sagen darf. Ich glaube, wir essen alle zu viel Fleisch, bekanntermaßen. Weniger wäre gesünder. Wenn dieses Fleisch auf wilden Weiden heranwachsen würde, glückliche Tiere, die sozusagen die Rolle der ausgestorbenen großen Wildtiere übernehmen würden. Und man würde da gelegentlich seinen Sonntagsbraten und von mir ist auch noch ein Samstagsbraten essen. Das wäre das kostenaufwendiger und davon wäre, hätte der Tierwohl würde entstehen, Biodiversität würde wachsen und wir hätten schöne Landschaften.
Wie erfolgversprechend ist es, nach Finnland zu reisen, um Wölfe dort zu filmen?
Mal sehr, mal weniger. Also erfolgversprechend ist es ja immer. Man verspricht sich was davon, darum macht man sowas. Und es gab halt diesen einen Fall, wo wir 8 Tage in einem Versteck saßen, in so einer Holzhütte. Und die Kameras haben rauslugen lassen zwischen Stofflappen und draußen lag ein toter Elch. Und da haben wir gewartet, dass die Wölfe kommen. Da waren vorher schon Spuren. Es war klar, da sind Wölfe in der Gegend. Man hat sie auch heulen hören. Aha. Aber es war Winter. Ich wollte die Wölfe im Schnee, im verschneiten Winterwald haben. Und der Tag ist kurz. Und dann saßen wir immer 2 Tage und eine Nacht da drin, sind dann raus, haben geduscht und Akkus geladen, sind wieder für 2 Tage Nacht rein, 4-mal oder was sogar 5-mal. Und es kamen keine Wölfe. Und die Nächte sind halt irgendwie dann 18, 19 Stunden lang. Und man kann eigentlich wenig Licht machen, weil die Wölfe gut sehen. Man kann sich nur flüsternd unterhalten oder geschweige denn Musik hören, weil die Wölfe gut hören. Das heißt, man ist immer leise und auf 7:30 und starrt dann, solange es irgendwie hell ist, raus. Und dann kamen die Wölfe nicht. Es ist nur einmal bei stockfinsterer Nacht. Und das bringt einen schon
welche,
an die Grenzen.
Ja, welche Erklärung gab es dafür, dass die Wölfe nicht gekommen sind?
Ja, entweder haben sie uns wahrgenommen oder es war der Zufall. Die Tiere halten sich ja nicht an Wahrscheinlichkeiten und schon gar nicht an Hoffnungen eines kleinen Dokumentarfilmers aus Deutschland. Ja. Also man versucht natürlich das Verhalten der Tiere einzuschätzen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man sie vor die Linse bekommt. Das ist ja klar, das ist ja die Kernbeschäftigung unseres Jobs. Aber das klappt natürlich nicht immer und in dem Fall war ich hartnäckig, weil ich sagte, ich warte noch eine Nacht und noch eine Nacht, das wird schon klappen. Oft genug geht diese Rechnung auf, aber halt eben nicht immer.
Aber bei dieser elenden Warterei kommt man da manchmal an den Punkt, wo man sagt, ich habe eindeutig den falschen Beruf ergriffen?
Nein, das kommt nicht vor. Es ist auch ein interessanter Effekt. Ich bin ein hektischer Mensch, bin also keinesfalls die Ruhe in Person und im täglichen Leben, wie jeder von uns, schnell die Mail, ich muss noch kochen, wollte noch wen anrufen, ich habe noch einen Job, muss noch was schreiben, muss noch dies und jenes machen und oft genug stellt man fest, man hat gar nicht so viel geschafft, weil man sich irgendwie auch verfranst und so. Also ich bin ganz normal, wie wir alle im Durchschnitt so sind. Aber wenn ich im Tarnversteck sitze und sei es nur, klassischerweise geht man vor Sonnenaufgang rein und sitzt dann 5, 6, 7 Stunden und geht dann wieder raus, wenn die Aktivität nachlässt oder auch wenn ich 1, 2 Tage im Stück drin bin, man kommt so runter, wenn man es schafft, sich zu zwingen, sich auf eine einzige Situation zu fokussieren, wann und wo und wie kommt da das Tier, wie wird das Licht sein, mache ich den Auslöser, betätige ich die Kamera richtig, liegt die Schärfe schon mal gut, der Graufilter, all die ganzen Sachen, ich bin mit diesem einen Moment beschäftigt, dann stelle ich fest, dass es mich total glücklich macht und beseelt, weil ich zwangsbefreit werde von diesem Multitasking, das vielleicht Männer mehr als Frauen, aber das uns Menschen nicht gut tut.
Bedeutet, dass man beispielsweise auch, wenn man in Norwegen ist und dort an den Fjorden dreht, auch eher zur Ruhe kommt als zu Hause bei dieser Multitasking-Geschichte?
Ja, unbedingt. Ich meine, ich will natürlich Handy und Internet und die ganzen Möglichkeiten alle nicht missen. Das ist natürlich das, auch ein Lebensglück, das alles nutzen zu dürfen. Aber wenn ich irgendwo bin in einer weiten Landschaft und man ist so ein bisschen, ist ja auch immer nur ein kleines bisschen allein in der Natur und habe meine Kamera, meine Aufgabe und gehe dann vielleicht da tauchen und man ist eben so konzentriert und fokussiert auf so ganz konkrete Sachen. Wie lange habe ich da unten Luft und werde ich die Viecher sehen und klappt es mit der Aufnahme und passt das alles? Dann merke ich, dass wir dafür eigentlich bestimmt sind von der Evolution, uns ganz konkreten, simplen Aufgaben zu widmen und dass es gut tut.
Also das Tauchen in den norwegischen Fjords, würden Sie sagen, im Rückblick war eine der Highlights Ihres beruflichen
Lebens? Ja, da habe ich
Lebens.
Die schönsten Erlebnisse, ich habe vorhin schon mal ein schönstes Erlebnis beschrieben, aber es gibt natürlich viele tolle Erlebnisse, aber in 25 Meter Tiefe in so einem dunklen, relativ trüben Fjord leuchtende Seefedern zu suchen, zu finden und dann mehrere Tage in Folge in der Dämmerung abgeworfen werden, vom Boot sich runtersinken zu lassen, warten, bis die Augen das Restlicht gerade noch wahrnehmen und dann blaue Lampen einzuschalten, wo die Seefeder nachleuchten. Das zu filmen, auch erstmals zu filmen in dem Fall, das war ein ultimatives Glück.
Heimat, Natur, ein Film, der hoffentlich im Juni in die Kinos kommt. Bimedial ist das Projekt insofern, als es auch noch ein Buch dazu gibt, das wann erscheinen wird.
Ja, das Buch Heimat Natur ist also nicht das Buch zum Film, das Buch zum Thema eher. Und es kommt am 3. Mai, praktisch nächste Woche wird es ausgeliefert, ist dann überall zu bekommen, wo es Bücher gibt. Und mein Problem mit Film ist immer, dass Themen, die sehr interessant sind und ein sehr weites Feld berühren, und wenn man die Natur unserer Heimat betrachtet, haben wir es mit einem sehr weiten Feld zu tun. dass das natürlich in einem Film nur verkürzt dargestellt werden kann. Ich habe nur 100 Minuten und die 100 Minuten sind ja auch nicht zugequasselt. Ich habe also am Ende, weiß ich gar nicht mehr genau, 23 Seiten Manuskript geschrieben für diesen Film, die von Benno Fürmann übrigens hinreißend schön erzählt wurden. Aha. Benno und mich verbindet also ein gemeinsames Interesse auch für die Natur und als ein Mensch, den ich sehr verehre und sehr gut mag, nicht nur als Schauspieler. Sehr gerne mag, nicht nur Schauspieler. Und dann ist es halt toll, wenn man ein Buch schreiben darf, das erscheint im Penguin Verlag, und wenn man ein Buch schreiben darf, wo die ganzen Rechercheergebnisse und die Gespräche mit Fachleuten, Betroffenen und so weiter fort, wenn man das zusammenfassen kann, aha, was sich da alles zusammengesammelt hat und sozusagen en Detail noch ein bisschen beschreiben kann.
Findet man da tatsächlich, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, wissend, dass es auch andere Kollegen gibt, die sich um so ein Thema kümmern, findet man noch wirklich neue Sachen raus?
Jede Menge, vor allem überraschende Erkenntnisse. Also wenn ich nur ein ganz kurzes Beispiel geben darf, das vorhin schon mal anklang. Man sagt ja immer, das Rind ist ein Klimakiller. Ja, ja. Stimmt natürlich, wenn es in der Massentierhaltung steht und die Gülle rausgefahren wird. Aber sobald die Rinder auf der Weide stehen, schützen sie das Klima. Denn eine Wiese, die beweidet wird und nicht von Rasenmähern oder Traktoren gemäht wird, die speichert mehr CO2 als ein Wald. Ein Wald dann, wenn die Bäume mal ausgewachsen sind und die werden dann geerntet oder zerfallen wieder in einem Urwald, dann wird ja das einzige CO2, das dauerhaft im Wald gespeichert wird, im Waldhumus, ja, gespeichert. Und der wächst sehr viel langsamer als der Wiesenhumus. Eine Wiese, wo große Tiere drauf weiden und auch ihre Häufchen machen und so weiter, die macht einen unheimlichen Wurzelaufbau, einen unheimlichen Humusaufbau und sind dauerhafte CO2-Speicher. Nicht so gut wie Moore, aber nach den Mooren, okay, ist die Weide, die beweidete Wiese, der beste CO2-Speicher, den wir haben.
Sie sehen mich komplett erstaunt, weil bisher ging ich von dieser einfachen Rechnung je mehr Rinder, desto schlechter fürs Klima.
Und das kann man so eben nicht sagen, deswegen bin ich ganz persönlich überzeugter, wenn auch reduzierter und seltener Fleischesser und propagiere das, aber ich suche mein Fleisch extrem sorgfältig aus, neige da auch zum Wasserbüffel, der bei uns eine tolle Rolle spielt, auch das ein spannendes Thema, schreibe ich einiges beim Buch. Es gab bei uns einen wilden Wasserbüffel über viele Jahrmillionen, den haben mutmaßlich unsere Vorfahren einfach aufgegessen. Aha. Es gab ja ein großes Artensterben bei Großtieren zu Beginn des Holozäns oder vor der letzten Eiszeit, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es bei uns auch den Wasserbüffeltyp, der eben Sümpfe und Feuchtland beweidet und da tolle Sachen macht, ökologisch. Wir selbst haben zu Hause mittlerweile 2 Wasserbüffel, die auf 2 Hektar Sumpf hinterm Haus bei uns beweiden. Und was ich da in diesen 2 Jahren, seitdem die Tiere bei uns stehen, beobachten kann, wie viel Singvögel an den Wasserbüffelhaufen Insekten sammeln können, wie die Frösche und Kröten um diese Häufen sitzen, auf diesen Weiderasen, die geschaffen werden, wenn die Büffel immer an der gleichen Stelle fressen. Wie viele Frösche und Kröten da unterwegs sind, wie die Gewässerufer ausschauen, was da alles lebt und wächst, weil die Wasserbüffel grasen. Und ihr könnt da viel erzählen. Wir haben vom Aussterben bedrohte Pflänzchen bei uns, die sich flächendeckend ausbreiten, wie der kriechende Sellerie und so weiter. Das ist phänomenal und das ist etwas, was unserer Landschaft verloren gegangen ist.
Das heißt, die Wasserbüffel gehören fast schon zur Familie?
Unsere?
Ja.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich da ein bisschen inkonsequent bin, die beiden werden nicht gegessen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Naturfilmer Jan Haft, der nicht nur seine eigene Produktionsfirma hat, sondern auch Besitzer ist von 2 Wasserbüffeldamen, die wie gut miteinander können?
Die sind nie ohne einander auf ihrem Gelände unterwegs. Die haben 2 Hektar zur Verfügung, aha, und die liegen immer im selben Tümpel. Die baden ja, sobald es 20 Grad warm wird, liegen die im Wasser, tauchen auch komplett unter, dann blubbert es, dann kommt der Kopf wieder raus. Herrlich. Da sitzen Frösche auf den Wasserbüffeln und sonnen sich. Die sind ja schwarz, haben ein schwarzes Fell, aha, und sind ein toller Sonnenplatz für unsere Wasserfrösche.
Und haben sich an die Familie, sprich an die Menschen inzwischen gewöhnt?
Naja, die bräuchten uns nicht. Die kommen aus einer Wildtierhaltung in Thüringen, wo auf 150 Hektar 20 Wasserbüffel wohnen, im Alperstädter Ried, und sind und da wird halt auch geschlachtet oder verkauft, habe ich die 2 erworben. Und die brauchen eigentlich keine Menschen. Aha. Aber die brauchen es natürlich wiederum doch, weil wir im Winter zumindest, wenn Schnee liegt und wenn alles abgefressen ist, Heu zufüttern und dann noch ein bisschen abmisten und so. Aber im Großen und Ganzen sind die in ihrem winzigen Reich, also winzig im Vergleich, ja, für das, was so Großtiere eigentlich hätten mit ihren 2 Hektar unterwegs, schaffen eigene Suhlen. In diesen Suhlen sind dann auch Laubfrösche, laichen da ab und Unken gibt es da. Und die Singvögel florieren. Also es ist unglaublich, wie positiv der Effekt von großen Tieren ist, wenn sie extensiv, also wenig Tiere auf Fläche, draußen in der Natur wirken können.
Sie machen nun diesen Job des Naturfilmers seit vielen Jahren. Haben sich die Produktionsbedingungen auch insofern geändert, dass ein jüngeres Publikum heute andere Filme sehen möchte?
Naja, die Moden ändern sich immer, die Geschmäcker ändern sich immer, die werden ja auch gebildet von den Filmemachern und von den Fernsehmachern. Und mittlerweile ist ja auch vieles im Netz unterwegs. Das Fernsehen stirbt ja nur hartnäckig nicht, wie prognostiziert, aus bestimmten Gründen. Es kommen aber jetzt neue Ideen dazu, Streaming-Plattformen, und das Video on Demand spielt eine Rolle. Und da ist eine große Diversifizierung. Und zum Erstaunen von uns Alten, sage ich jetzt mal, reagieren die Jungen zum Teil eigenwillig und anders, als wir es ihnen gerne vorschreiben würden. Man denkt ja immer, Mensch, die Jungen, wenn sie Naturfilm konsumieren, dann müssen es 3 oder 6 Minuten kurze Clips sein, Schnell geschnitten. Pustekuchen, könnte man sagen. Erstmal konsumieren sie, was sie wollen und auch alles. Aber es gibt eine klare Tendenz, und das ist wissenschaftlich untersucht worden, dass gerade junge Leute, selbst wenn sie am Handy oder am Laptop Filme gucken, dass sie lieber längere Formate sehen und auch eine gewisse Ruhe genießen. Und bei uns ist zum Beispiel so, die letzten Filme von uns werden langsamer und ruhiger, ich sage jetzt mal kraftvoller von der Bildsprache. Das klingt jetzt nach älterem Film. Aha. Gleichzeitig haben wir die Musik, haben wir sehr jugendliche Musik. Ich bin selber Techno-affin, höre gerne elektronische Musik. Und ein ganz bei jungen Leuten bekannter Techno-Künstler, der Dominik Eulberg, der aber auch beim NABU ist und Fledermausbotschafter und Naturschützer, der gestaltet die Musik dazu, eine elektronische, technolastige Musik. Das führt dazu, dass wir ein sehr viel jüngeres Publikum mittlerweile wieder haben.
Ihr nächster Film?
Wir machen gerade einen Film über die dunkle Biene. Das ist die wildlebende Honigbiene, die in Deutschland ausgestorben ist. Rote Liste 0. Es gab nämlich eben wildlebende Bienen, auch bevor es Imker gab bei uns. Sie lebten in Spechthöhlen, und deswegen ist die Immobilie Spechthöhle gerade, der widmen wir gerade alle Aufmerksamkeit. Okay. Da gibt es einen Haufen Bewerber und Bewohner, nicht jeder darf rein. Ein Riesenrun. Also das Thema Immobilie spielt auch in der Natur eine große Rolle.
Das beschäftigt Sie die nächsten 2 Jahre, plus minus.
Nicht nur, wir machen noch einen Dreiteiler über den heimischen Wälder, wurden da gefragt vom Sender, haben wir schon mal gemacht. Machen wir Nummer 9 mit neuen Geschichten. Also es wird uns so schnell nicht langweilig.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute,